Moin moin liebe Fans, hier ist wieder 1912.
Hallöchen.
Zum Podcast, ihr kennt uns ja schon.
Hoffentlich.
Ja,
hoffentlich.
Genau.
Und wenn, es werden ja immer mehr.
Ja,
also, Küsschen
Dank,
an euch
dafür. Vielen Dank an alle, genau. Und wenn ihr das auch wenn ihr das weitererzählt, sagt ihr, die Vollidioten kann man sich einigermaßen gut anhören.
Ja, oder die klappt das wohl,
ja. Ja, das finde ich ganz, ganz cool. Ja, heute ist Jena und Duisburg am Apparat, wollte ich schon sagen.
Also ja, Jena steht natürlich im Fokus,
ja, das sicher, sicher.
Gewesen ist. Duisburg, kurzer Ausblick. Und,
ja, genau, genau. Ne?
Aber wir waren erstmal tief im Osten, mhm, wo die Sonne nicht scheint.
Genau, genau. Wo der Wind weht.
Wo der Wind weht. Eisig kalt, auch eisig ohne kalt. Eismann.
Ja.
Der Sören.
Ja,
wo der erinnert jetzt sich nicht gerne an das erste Spiel in Jena.
Ja.
Naja,
gut. Ja. Aber auch keine Niederlage, so wie wir es gewohnt sind von in Jena spielen.
Nee.
Oder der generell Fluch, im Osten spielen.
Der Fluch ist gebrochen.
Hä? Was? Welcher Fluch?
Der Niederlage. Also ja, der des Nicht-Sieges.
Ja, aber in Jena haben wir ja noch nicht verloren, deswegen.
Haben wir noch gar nicht verloren?
Nein,
haben wir nicht
Jena, das erste? Nein. 2-2 haben wir gespielt, das erste
Spiel. Ach echt? War das nur 2-2?
Ja,
war 2-2. Und dann waren wir immer so sauer auf Sören Eismann.
Okay, ja, war der größte Dick-Move, den es im Profifußball, deutschen Profifußball gegeben hat, würde ich sagen.
Oder mit. Das ist vollkommen richtig.
Ja, genau. Das zweite Spiel in Jena haben wir dann gewonnen. 2-1, erinnerst du dich vielleicht auch noch?
Das stimmt.
Und zu Hause haben wir einmal gegen Jena verloren, 1-0, das war letzte Saison. Haben wir aber auch schon drüber gesprochen.
Ja. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist richtig, weil wir haben ja quasi jedes Spiel besprochen.
Ja, ja, wohl, am Anfang war es ja noch nicht so.
Aber ist
ja
nicht so wichtig. Doch. Also wir haben, das war halt nicht komprimiert auf eine Folge, sondern das halt immer mehrere in einer Folge.
Aber wir haben erwähnt haben wir es bestimmt mal, ja, stimmt allerdings.
Ja. Lirum larum.
Aber was ich sagen wollte, eigentlich im Osten gewinnen wir immer so. Ja, seit 4 Monaten sind wir jetzt auswärts ungeschlagen.
Bam.
Hammer. Hätte ich auch gar nicht so gedacht,
ehrlich gesagt. Jetzt löse es nicht so auf, wie du es mir die Tage gesagt hast.
Wieso? Was habe ich
denn gesagt? Ja, da musst du bedenken, dass du 2 Monate vom Winter
hast. Ach so, ja.
Gut, also aber trotzdem klingt halt sehr gut. 4 Monate halt ungeschlagen.
Ja, mit Mannheim können wir nicht mithalten. 2 Jahre auswärts ungeschlagen, das schaffen wir nicht. Ja, das haben wir. Unfassbar. 30. Spiel oder so. In Duisburg haben die ja 3-2 gewonnen. Ich meine, 3-2 in Duisburg gewinnen, das ist ja also fast schon eine peinliche Leistung. Das können ja, eine Mannschaft kann das ja deutlich besser und eine Mannschaft hat auch sonst nur in Duisburg gewonnen.
Das ist, also mit Ausnahme von Duisburg, meinst du?
Ja, ja genau. Ja. Normalerweise gewinnt da immer nur Blau-Weiß, jetzt Mannheim ist ja Blau-Schwarz.
Ja.
Aber egal, Blau muss.
Die dunkle Seite
Blau sein, quasi. Blau sein muss.
Blau muss. Das kriegen die Ultras von denen, glaube ich, auch mal ganz gut. Egal, anderes Thema.
Ja, anderes Thema. Bevor wir zum Spiel kommen, würde ich sagen, reden wir nochmal über die Aktion, die alle Drittligisten gemacht haben.
Ja, danke dafür.
Sehr coole Aktion gegen Rassismus zu
Rote
sein.
Karte gegen Rassismus. Mhm,
genau, Leroy Quattro, der ja in Münster von einem Münsteraner Fan, glaube ich, war es, rassistisch beleidigt wurde, Spieler von den Würzburger Kickers. Aber Zivilcourage haben die Münsteraner gezeigt, haben auch Nazis Rausrufe geschmettert, was ja, richtig geil ist. Finde ich richtig geil, dass sofort gezeigt, auf den Menschen gezeigt wurde, der ihn geleidigt hat, hat dann irgendwie Affenrufe gemacht und geh in dein Loch zurück oder so. Also richtiger Assi. Aber der wurde von, auch an der Flucht, der ist ja geflohen dann aus dem, oder vom Platz abgehauen und dann wurde er aufgehalten auch von Münsteranern. Und so muss das einfach sein, wenn solche Gestalten, Rassisten so sind, dann muss man die davon abhalten und so genau so handeln.
Ihnen ihrer gerechten Strafe zu führen.
So, richtig. Der hat jetzt auch lebenslanges Stadionverbot, was super ist. Und ja,
ist eigentlich das Wenigste.
Nur in Münster. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich hoffe, deutschlandweit, ja. Gut, kommen wir zu dieser Aktion, beenden wir diese Aktion. Es gibt auch eine Trauerflor.
Ja.
Und ja, kommen wir aber zum Spiel, dafür sind wir ja
hier. Ja, wir sind jetzt auch lange über dieses Thema unterhalten, sei es die Wahl in Hamburg, sei es Volkmaßen. Ja,
wäre ein sehr schönes Wochenende gewesen, aber gut.
Aber gut.
Die AfD ist leider drin, um das nochmal abschließend zu sagen, aber kommen wir jetzt
zum Spiel. Aber ein rechter Steigbügelhalter nicht.
Ja, egal. Noch ganz gut hingekriegt. Haben sie gut hingekriegt, die erste Chance war in der, ich glaube, 5 Minute oder so und war ein Schwerter.
Und trotz dessen, das muss man ja auch ganz klar sagen, der Knipser Number One halt nicht im Team war und da fehlte in noch offensiverer Gestalt quasi auf dem Platz
heute
bei dem Spiel.
Zwar nominell immer noch auf den Außen, hat sich nicht viel geändert, Andermatt wieder auf der 10. Hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht diesmal, finde ich. Also,
wesentlich besser als das letzte davor. Also,
gutes Spiel hat er letzte Mal auch gemacht, aber halt eher hinter der 10 und nicht auf der 10. Das hatten wir ja schon etwas bemängelt, kritisiert. Aber diesmal hat er sich nach etwas Eingewöhnungsphase auf jeden Fall auf der 10 eingefunden und wohlgefühlt. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht da auch seinen Platz findet.
Commander hast du gerade schon erwähnt, ne? Also auch Respekt, dass er halt so schnell so fit wieder ist und auch wieder ein Top-Spiel gemacht hat.
Auf jeden Fall. Also der Typ, ich habe eine Aktion noch im Kopf, wo...
Wahrscheinlich ist das ein T-1000 oder so. Also, ja, so schnell wieder fit mit so einer...
Ja, T-1000, T-800 war ein Terminator, oder?
T-1000 auch.
Ja, bestimmt, der krasse, logischerweise.
Der Böse aber allerdings. Also, T-800 war ja Arnie Schwarzenegger.
Ja, yeah, Arnie.
Aber jo. Das ist, gehört in den anderen Podcast.
Richtig. Ja, in der 15. Minute, obwohl wir müssen einmal noch auf Erich Domaschke noch mal kurz eingehen, der zwei Unsicherheiten hatte. Oh, die erste sogar beim Stand von 0-0 und nach der Chance der 6. oder 7. Minute.
Ich muss sagen, Unsicherheit ist aber noch charmant dafür.
Ja, es ist ja nichts passiert, deswegen kann man das jetzt einfach so sagen. Ja, Domaschke, der auf der Linie eigentlich immer sehr stark ist und auch die Strafraumbeherrschung sehr gut beherrscht, aber in der, ich komme jetzt, greife vor auf das Ende des Spiels, wo er dann halt eine Flanke nicht abfangen konnte vernünftig und wo dann Ballmatt klären musste mit ihm zusammen halt, wo es dann hätte noch 2-1 ausgehen können, aber das hat er normalerweise eigentlich richtig gut drauf, aber das Herauslaufen und das Klären, das oder generell lange Bälle spielen, das muss er noch trainieren.
Das ist ja was, wo ich ihn von Beginn an seiner Karriere bei Meppen kritisiert habe mit dem Herauslaufen, wo du mich immer gerne noch ein bisschen abgebremst hast, aber was mich halt grundsätzlich immer gestört hat, was er auch lange Zeit immer abgestellt hat. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das nicht gut tut, wenn wir ihn zu sehr loben und sagen, dass er ein gutes Spiel macht oder so, weil immer, wenn wir ihn gelobt haben, dann gibt's nächstes Mal wieder so einen Lapsus. Also von daher gibt's ab jetzt ein Grundrauschen immer, was Domaschke angeht, damit er halt keinen Fehler mehr macht.
Ja, also ich weiß nicht, dieses Herauslaufen ist es auch nicht so das Problem, finde ich jetzt. Also er kann auch gerne, wenn nichts los ist, gerne halt auch sehr weit vorm Tor stehen. Das ist ja von mir aus auch... ja, gewünscht will ich nicht sagen, aber finde ich okay.
Ja, aber so dafür ist er einfach zu unsicher mit den Aktionen, die er da an der Position, an der er dann steht,
bringt. Das Problem halt ist, dass er den Ball dann nicht klären kann oder dann den kurzen Ball quasi wieder in die Gefahrenzone spielt, wenn man den Rückpass zu ihm spielt. Und das ist irgendwie noch was er noch lernen muss. Ja. Auch hoffentlich noch. Also ich weiß ja nicht genau, wie es nächste Saison bei uns mit Torhütern aussieht. Also Hasmann, Hasi und... Erik sind ja dabei, ja, das ist klar. Gerüchten zufolge ist Jeroen Gies halt, sagt dann, ich möchte meinen Vertrag nicht verlängern, was einigermaßen verständlich ist, weil ein Mann mit seinem Talent wohl eigentlich auch zwischen die Pfosten gehört und nicht auf die Bank. Deswegen wünsche ich ihm, wenn es so sein sollte, auf jeden Fall alles Gute.
Nein, ja, das tun wir noch nicht, warten wir erstmal auf die offizielle
Bestätigung. Ich sage ja nur, wie es ist, also wenn er gehen sollte, alles Gute, wenn er bleibt, auch alles Gute. Deswegen, ich glaube nämlich, ab nächster Saison werden wir nicht mehr Erik Domaschke zwischen den Pfosten sehen, sondern halt einen Jüngeren.
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn das tatsächlich so wäre, würde mich sehr wundern, dass Jeroen geht, weil ich glaube, dann wäre er eher die Nummer 1 als Mattis.
Ich hätte ich vor der Saison halt auch gesagt, aber wenn man jetzt guckt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Neidhardt war, der gesagt hat, wir wechseln uns eigentlich immer ab mit den zweiten Torhüter, dass jeder mal Spielpraxis kriegt und der mal ist Gies bei der zweiten Mannschaft dabei im Tor und mal ist Mathis Haßmann in der zweiten dabei im Tor und dann ist halt Gies auf der Bank beim Drittligaspiel, aber letzte Zeit war immer Haßmann auf der Bank. Wo ich mir halt denke, okay, man hat sich wohl für ihn also mal zwei entschieden und da denke ich mir an Gies Stelle, okay, dann tschüss.
Ja, naja, wobei, das kannst du natürlich auch zwiespältig sehen, auf der anderen Seite, vielleicht willst du einfach, dass Gies mehr Praxis kriegt.
Ja, habe ich aber auch schon überlegt, dass das eventuell daran liegen könnte, aber ehrlich gesagt, so wie...
Praxis kriegt, entweder dafür, dass du ihn selber für das Team stärker machst oder aber, weil er selber genau das, was wir gemunkelt gehört haben, er sagt, ich möchte gehen, deswegen wäre es ganz cool, wenn ihr mich in die zweite Mannschaft setzt, dann lasst Mattis damit nach vorne laufen und dann kann ich zumindest schon mal ein bisschen Spielpraxis üben für meinen nächsten Verein.
Ja.
Also so oder so wird es wahrscheinlich darum gehen, dass er mehr Spielpraxis kriegt. Ich glaube nicht, dass deswegen eine Entscheidung getroffen ist.
Ja, mal gucken, abwarten.
Auf jeden Fall. Abwarten, ja genau. Deswegen, also lass uns hier den Spekulatius wieder einpacken. Weihnachten ist gewesen und gucken mal, was passiert.
Jo. Passiert ist auf jeden Fall eine starke Flanke von Markus Barmatt nach schöner Vorlage von Waldrama, der gespielt hat. Natürlich, jetzt fast schon gesetzte Stammkraft auf den Außen. Ja. Und Flanke Balmert, die gewohnt stark war und auch sehr lange in der Luft war und muss sagen, Tankulic echt sehr hoch gesprungen ist und den Ball wirklich sehr stark eingeköpft hat. Will jetzt dem Torwart da keinen Vorwurf machen, auch dem Verteidiger ehrlich gesagt nicht, weil das, obwohl der Ball sehr lange Luft war, war das extrem schwer zu verteidigen, weil der Ball einfach perfekt kam. Man muss es halt sagen, wie es ist. Der Trainer Klingbeil von Jena hat dem Torwart ein bisschen angekreidet, dass er sagte, könnte vielleicht ein Torwartfehler gewesen sein, irgendwie so. Aber ich würde eher sagen, das war einfach perfekt, 100% perfekt vom SV Meppen
Definitiv. Von Tango.
Vollführt. Von Tango auf jeden Fall.
Von Tango.
Auch in der Elf des Tages sich gefunden. Ja, Kicker Elf des Tages zusammen mit Egerer natürlich.
War ein schöner Moment auch, als wir eine Sprachnachricht an einen gemeinsamen Bekannten gesetzt haben, der nicht der größte Tankulic-Fan ist.
Ja, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Also man muss wirklich sagen, Tankulic hat sich so gesteigert wie kaum ein Zweiter im
Mappen. Da würden mir ehrlich gesagt auch andere eher einfallen. Als Tanku jetzt dann irgendwie nach vorne zu heben. Aber wir haben ja, wir sind ja manchmal mit sehr merkwürdigen Meinungen konfrontiert, wenn ich da auch an unsere Sitznachbarn denke.
Ja, schönen Gruß.
Ja. Schönen Gruß, ja.
Ja. Das Spiel ging eigentlich fast so weiter wie prophezeit. Also Meppen hat jetzt vielleicht nicht mehr alles nach vorne geworfen, was ja auch Quatsch ist, wenn
nicht
man
nicht mehr 100% nach vorne gegeben, sondern noch 105.
Ja, genau.
Ja, ist das so. Also ich finde schon, dass wir schon noch nach vorne ordentlich Druck gemacht haben.
Also du meinst mehr Druck gemacht? Hast du gesehen?
Mehr Druck?
Du hast 105 gesagt. Wir haben nicht 100% davon gegeben, sondern 105.
Ich habe vorher gesagt 110.
Ah, okay.
Ja, also ich habe es verringert.
Ja, ja, also man hat das Spiel kontrolliert. Also ich würde fast sagen, ein besseres Auswärtsspiel habe ich diese Saison kaum gemacht, gegen Magdeburg eventuell. Aber aufgrund der Platzwaldes und des Gegners hat man eigentlich genauso gespielt, wie du spielen musst. Hab da jetzt auch schon anderes gehört.
Vor allen Dingen war da auch die gewisse Ruhe einfach drin.
Total.
Also sie haben nach vorne Druck gemacht, trotzdem ist alles ruhig und gesittet abgelaufen, also auch sehr koordiniert und geordnet, sodass du halt auch die schönen Chancen ausarbeiten konntest und wenn es nicht geklappt hat, dann hast du halt den nächsten Run gestartet.
Ja.
Auf jeden Fall gab es halt auch nie großartig Probleme, dass halt ein starker Angriff von Jena oder
Jena hatte keine Torchance
gekommen bist. Nee, genau. Also das war sauber runtergespielt, sehr, sehr genial. Da kann man eigentlich nur ein Lob für aussprechen für die Mannschaft.
Auch hundertprozentig.
Du hast gesagt, es war das beste Auswärtsspiel, was wir gesehen haben. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es das beste Spiel war, die Saison, was wir gesehen haben. Von der Ruhe her, von der Mentalität her, wo wir wieder bei dem Punkt sind, den wir vor ein paar Folgen angesprochen haben, dass manchmal der Fan vielleicht auch die Unruhe in die Mannschaft bringt.
Ja, eben deswegen. Also man hatte nie das Gefühl, dass man sich dieses 1:0, wir gehen jetzt mal von der ersten Halbzeit noch aus, dass dieses 1:0 Wackelt. Nicht reichen könnte, genau. Weil also mag sein, dass die irgendwie eine Torchance gekriegt haben, aber ich habe nie das Gefühl, also die hatten keine Chance, die man auch nur ansatzweise als Großchance hätte titulieren können. Und man hat alles abgegrätscht.
Außer halt die Geschichten, wo Domaschke kurz versagt hat, sage ich jetzt mal.
Ja, die eine Chance hat. Ja. Ich würde erste Halbzeit bleiben
die,
ja noch.
Die aber ehrlich gesagt auch 200 Meter vorm Ziel geklärt wurde. So.
Ja, eben genau. Also man hat die abgelaufen. Man hatte ja 0-0, Stand ist ja relativ kurz in Anführungsstrichen. Also 15. Minute war ja das 1-0. Und da kann es auch wohl gewesen sein, dass Jena halt versucht hat, ein bisschen das Heft in der Hand zu nehmen in den ersten 15 Minuten. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig, aber ab dem Tor war eigentlich klar, wir sind hier Chef, wir regeln das.
Ja.
Und ja, wie du schon sagst, wenn wir auswärts spielen, klappt es gefühlt immer besser. In Magdeburg hatte man auch nie die Angst, dass das irgendwie mal noch in die Hose geht. Jetzt gegen Jena bis zur Halbzeitpause gab es halt keine Chance. Also alles wurde bis zum Torschuss quasi dann geregelt, dann abgegrätscht.
Genau.
Und da muss man auch wirklich sagen, Commander, das jetzt als erste Halbzeit können wir ehrlich gesagt abschließen, weil es kam ja nichts. Eine gute Chance hatte Jena tatsächlich noch, die nicht in einem Torschuss geendet ist. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob es Commander, ob es Puttkammer war oder irgendjemand, aber das war eine Chance, die man so stark abgerescht hat, ich habe jetzt die Minute auch ehrlich gesagt nicht mehr vor Augen, da stand es auf jeden Fall schon 2-0. Deswegen, wir haben so eine starke Innenverteidigung, das ist einfach Wahnsinn. Oder generell eine starke Defensive.
Ja.
Das sage ich jetzt immer wieder gerne. Und aus einer starken Defensive entsteht ja dann auch die Chance oder die Ruhe im Spiel.
Genau.
Jetzt ist das auswärts natürlich noch was anderes. Wenn du, das war auch eine sehr enttäuschende Kulisse, muss ich jetzt ehrlich sagen, 4000 irgendwas Zuschauer, 153 Meppner waren da, das ist eine respektable Anzahl auf jeden Fall.
Auf jeden Fall für Jena, auf jeden
Hammer.
Fall.
Hammer. Und auswärts hat man nicht den Druck als Meppner Mannschaft.
Genau, weil da sind die Fans dabei, die es wirklich wollen und die hinter der Mannschaft stehen zu 100%.
Und du hast nicht den Druck.
Dievenhaft anstellen.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Und du hast, ehrlich gesagt, nicht den Druck, wenn es jetzt nur 1-0 steht, zu sagen, scheiße, wir brauchen das 2-0 noch, weil sonst geht das hier in die Buchse.
Richtig.
Und das Einzige war die Ruhe, die man hatte. Und durch das 2-0, wie es gefallen ist, das war ja ein, also man muss wirklich sagen,
ein Sahnetor.
Ein Sahnetor, und aber auch wirklich ein Tor aus dem Nichts. Das ist, also wenn man
ich selber war halt total überrempelt von diesem Moment, weil wir saßen hier, haben uns das Spiel angeguckt, waren am Quasseln und plötzlich ist da ein Tor gefallen und sitzt und denkst, wie? Ja. Woher? Warum?
Wieso? Krass. Ja, man hat das natürlich gesehen, aber ich konnte nicht jubeln, ehrlich gesagt, weil ich dachte, der ist drin? Okay, cool.
So ja, nach dem Motto. Ja, Wahnsinn, ey. Das war was für ein schicker Knipser von Florian Egerer. Den machst du diese Saison nicht nochmal, glaube ich.
Vielleicht nicht.
Straf mich lehren und beweis mir was Besseres.
Aber ja, er hat ja gesagt, oder im Interview ist nicht, aber halt in der Tagespost stand auf jeden Fall drin. Seine Familie hat ihm mal gesagt, hier kommt Ziele aus der zweiten Reihe auch nochmal draus oder aus 20 Metern, du kannst es doch. Und ja, offensichtlich
haben sie recht. Recht haben sie. Und das sagen wir auch sehr häufig mal, dass man einfach mal auch versuchen muss und nicht einfach mal Schiss haben muss. Einfach mal drauf.
Jo, so sieht's aus. Also und ab dem 2-0, also ich war noch nie so entspannt, außer beim Spiel gegen Kaiserslautern eventuell. Oder bei dem Auswärtsspiel letzte Saison gegen Fortuna Köln. Noch nie so entspannt, wenn ein gegnerischer, in Anführungsstrichen, Angriff auf unser Tor zugerollt ist. Also man kann denen jetzt fast schon keinen Vorwurf machen, dass die so schlecht, also ist schwer, das jetzt so zu sagen, aber wir haben halt alles geklärt, was wir klären konnten. Und Hammer, ich komme dem Staunen nicht mehr raus, wie wir dieses Auswärtsspiel gespielt haben.
Ja, das ist wohl wahr.
Eigentlich fällt mir auch kein Spieler ein, den ich jetzt sagen müsste, okay, da war jetzt ein bisschen schwach. Also ich habe jetzt gesagt, Nico Andermatt hat ein bisschen gebraucht, um seine Zehnerrolle zu finden. Das ist eigentlich das Einzige. Ich meine, Rama.
Maschke hat seine zwei kleinen Tacker gehabt, das haben wir jetzt auch schon.
Maschke hatte seine Dinger, die Abwehr, kein Vorwurf an niemanden, also perfekt, alles perfekt. Egerer und Leugas, Hammer, Leugas keine gelbe Karte, das zeigt ja auch schon wieder alles.
Schockierend. Aber genau das ist halt der Punkt, wo ich noch sagen kann, einen kleinen Fauxpas können wir vielleicht noch vorwerfen, derjenige, der seine gelbe Karte noch eingefangen hat.
Der Mann.
Markus Ballmatt, kurz vor Schluss, es waren noch 120 Sekunden auf der Uhr.
Ja, 5 Minuten, glaube ich.
Insgesamt?
Ja, ich glaube.
Okay. Dann lass es 5 Minuten gewesen sein, aber auf jeden Fall die gelbe Karte, man kann es verstehen, aber es ist im Prinzip komplett unnötig gewesen.
Ja, das Problem ist halt, wenn du denkst, du kriegst den Ball noch, dann grätscht halt da rein. Und dann, wenn du in der Grätsche bist und der Ball ist weg, denkst du dir, wäre jetzt geil gewesen, wenn ich nicht gemacht hätte. Aber das ist dann halt bitter. Ja, Markus Ballmatt und Hassan Amin sind die beiden Spieler, die wir nicht ersetzen können, sag ich jetzt so.
Ja, gefühlt zumindest, ja.
Ja, ein Dennis Undav können wir ersetzen, das haben wir eindrucksvoll gezeigt.
Deutlich bewiesen,
ja. Auch ein Julius Düker funktioniert auf der 9. Er hat jetzt keine krasse Torchance gehabt, der wurde aber auch nicht gefüttert, hat aber extrem mannschaftsdienlich gespielt. Er hat fast das 3-0 vorbereitet. Eine starke Flanke von der Grundlinie in die Mitte.
Gut verteilt.
Er ist gut verteilt auf jeden Fall. Er war im anspielbar, hat viele Zweikämpfe gewonnen, hat halt diesen einen Pass gespielt, der leider nicht, ich glaube, Putti gefunden hat, weil der
abgekriegt
hat.
Putti hat ihn knapp nicht gekriegt.
Genau,
dem hätte ich ihn auch nochmal gegönnt.
Auf jeden Fall. Und Düker hätte ich einen Erfolgsdebens gegönnt. Er hat jetzt auf jeden Fall gezeigt, dass man ihn gerne auch mal länger bringen kann. Hatte keine unglückliche Situation, hatte jetzt aber auch keine, es war nicht sein Glanzspiel natürlich, er war jetzt nicht kein Knipser, aber sind wir mal ganz ehrlich, Dennis Undav ist in mehreren Spielen auch nicht unbedingt ein Knipser gewesen. Er hat natürlich seine Momente, er ist ein überragender Fußballer, das auf jeden Fall, aber er hatte seine Momente, wo er nicht der Überknipser war. Und Düker, mal gucken. Also ich bin guter Dinge, dass wir Dennis ersetzen können.
Ja,
also jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass wir Dennis ersetzen können über längere Zeit in der nächsten Saison, dass er jetzt geht, das will ich damit nicht sagen.
Mal aber eine Ausfalllücke
schließen kann. Und dass man dem Jungen vielleicht auch mal ein Puls gehen lässt. Also.
Ja, wobei, du hast gesagt, Düker hat sich jetzt auch angeboten, dass er häufiger mal spielen soll, wobei ich da quasi auch an Trainerstelle wahrscheinlich noch mit Bedacht rangehen würde und ihn tatsächlich das nächste Mal erst wieder auswärts einsetzen würde. Einfach damit er mit mehr Ruhe nochmal erfahren kann. Denn ansonsten schallert es im Stadion wieder komplett dagegen. Warum auch immer. Und das möchte ich nicht. Das macht einen auch depressiv. Ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach aufs Gemüt schlägt, die als Fußballer, wenn du dann halt die Leistung nicht bringst, die das Publikum zwanghaft einfordert.
Depressiv deswegen ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber du hast recht. Das hemmt dich auf jeden Fall.
Ja, deswegen vielleicht, lieber Christian, tu mir einen Gefallen und setz ihn erst in anderthalb Wochen wieder ein und nicht jetzt am Wochenende.
Ja, aber ich finde auch...
Tu Julius eingefallen, nicht mir.
Ich glaube aber auch, dass Julius und Undav zusammen funktionieren würden.
Das glaube ich auch, ja.
Vielleicht nicht unbedingt in einem, ich sag mal, 4-4-2, sondern dass man Undav... Ja gut, Düker hat es eigentlich auch bewiesen, dass er nicht unbedingt derjenige sein muss, der jetzt ganz vorne stehen muss.
Richtig.
sondern halt vielleicht auch hinter Undav seinen Platz findet. Das würde mir ganz gut gefallen. Das könnte man auf jeden Fall machen.
Oh, und dann hätte Undav noch einen mehr, der auf ihn zuarbeiten könnte.
Ja, genau. Oder dann haben wir zwei Anspielmöglichkeiten. Ich meine, wenn du jetzt quasi Undav als Anspielstation quasi etablierst, dann ist das halt einfach, wenn du zwei Leute um ihn rumstellst, ist es halt schwer, dass er jeden Ball gut verteilen kann. Richtig. Wenn das dann schafft, ist natürlich eine Lücke da. Aber wenn du zwei Anspielmöglichkeiten hast, hast du auch das Überraschungsmoment auf deiner Seite.
Genau.
Und ja, deswegen. Eine Sache wollte ich noch sagen, der Generaner, der sich da etwas schwerer verletzt hatte, Ole Kolper, gute Besserung, der hatte Gott sei Dank keinen Kreuzbandriss, sondern nur in Anführungsstrichen eine Verrenkung der Kniescheibe und irgendeiner Patellasehne, keine Patella, Ahnung,
Patella,
ja. Aber Glück im Unglück, muss man sagen. Zwar mehrere Wochen auch ausgefallen, aber freut mich doch, dass er...
Wir haben es kurz vorher bei Komenda genauso gesehen, ne?
Ganz genau.
Mit der Lage, mit der Trage vom Platz und so.
Jo.
Die Sorgen sind dann immer groß und ich gönne es keinem.
Nee, definitiv nicht. So, jetzt müssen wir noch auf Markus Ballmer zu sprechen kommen, der Mann, der nicht ersetzt werden kann. Ich hatte da übrigens schöne Diskussionen in den beiden Mappengruppen auf Facebook. Kann man gerne mal vorbeischauen. SV Mappen gefällt mir und 1912, das ist unser SVM. So, ja. Also wie der Fanspruch halt auch ist. Da sind zwei relativ aktive Gruppen, da kann man gerne mal diskutieren. Und meine erste Vermutung war, ganz klar, dass man Max Kremer versucht zu etablieren auf den Außen. Das hat gut geklappt. Letzte Saison als offensiver. War das letzte oder war es vorletzte? Ich weiß gar nicht. Könnte auch vorletzte gewesen sein, genau. Wo dann Max Kremer halt öfter mal auf der Außenverteidigerposition ist. Janik Jeskaczewski, der eigentliche Außen, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Der hat 13 Minuten jetzt gegen Braunschweig gespielt. Das da wurde ist zu er für. Wenig Praxis. Ja, das ist wirklich zu wenig. Der ist wäre die richtige Position, wenn man es defensiv angehen lassen möchte. Wahrscheinlich, weil. Dann brauchst du allerdings auch einen Marius Kleinsorge, der für die Flanken zuständig ist, weil sonst fehlt diese, sonst ist da die Lücke einfach zu groß. Ich weiß jetzt nicht, ob Kleinsorge wieder spielen kann. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Allerdings bin ich mit Tankulic und Rama auf den Außen eigentlich auch noch relativ zufrieden. Wenn, dann würde ich wahrscheinlich eher Rama rausnehmen und Kleinsorge bringen, aber soll der Junge sich erstmal wirklich auskurieren, aber das kriegen wir dann vielleicht in ein paar Tagen mit, genau. Ob er wieder fit ist. Eine Idee, die mir dann im Diskutieren halt noch gekommen ist, ist natürlich Yannick Osee. Der hat auch schon auf den Außen gespielt. Würde mir ehrlich gesagt ganz gut gefallen, wenn du einen zweikampfstarken, flotten Kerl hast, der aber mehr sich nach hinten orientiert, aber halt auch nach vorne kann. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie stark er als Flankengeber ist. Das müsste man jetzt... das kann das Trainerteam dann auf jeden Fall sagen. Aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen, wie er auch schon diese Position eingenommen hat, ersatzweise. Ich weiß jetzt leider nicht mehr das Spiel, aber er hat auf jeden Fall auch schon auf den Außen gespielt.
Aber wie gesagt, die Geschwindigkeit...
Das war das da, wo Ballmann rausgewechselt wurde. Ja, genau, da, wo Ballmann ausgewechselt wurde. Wo war das denn noch? Das haben wir alles nach vorne geworfen. War das Chemnitz oder Mannheim? Weiß ich auch nicht mehr. Einer von den beiden. Da hat man auf jeden Fall aber Yannick Osee halt noch für die Außen gebracht. Würde mir sehr gut gefallen als Ersatz für Ballmann. Ist halt die Frage, ob er die Flanken schlagen kann. Aber durch seine Schnelligkeit kann er dann halt auch Leute in Szene setzen.
Ja.
Rama, Kleinsorge, Tanku. Ich glaube, Tankus Seite ist das, die rechte.
Okay.
Hätte ich richtig Bock. Yannick würde ich, also Jeskaczewski, würde ich natürlich auch gerne sehen. Den würde ich es wieder gönnen, dass er wieder spielt. Allerdings glaube ich, das ist noch zu früh für ihn jetzt.
Das könnte wohl sein,
ja. Ganz wichtig ist natürlich auch, ich habe mir das Spiel gegen Duisburg auch noch mal angeguckt, also Duisburg gegen Mannheim. Dieser Doppeltorschütze, der Holländer Vermaay, glaube ich, heißt er, oder so ähnlich. Der macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich ehrlich sagen. Der ist sehr stark, macht mir noch mehr Sorgen als Moritz Doppelkamp, der, glaube ich, der Top-Torschütze ist. Aber Junge, wie zweikampfstark der ist und auch wie gut der Flanken verarbeiten kann, macht mir halt ein bisschen Sorgen. Ehrlich gesagt glaube ich aber, dass das Wetter uns da ein bisschen helfen kann. Der tiefe Rasen könnte halt schnelle Gegentorschüsse. Ich habe mir auch das Spiel gegen Zwickau nochmal angeguckt. Also die Highlights, nicht das komplette Spiel. Ich bin leider nicht arbeitslos. Also oder zum Glück. ich habe leider nicht so viel Zeit, wollte ich damit eigentlich sagen. Also Gott sei Dank bin ich nicht arbeitslos. Aber ich habe mir aber die Highlights angeguckt und die sind auch wohl bekannt, auf fremden Rasen gerne mal Tempo-Gegenstöße zu fahren und sind auch gefährlich aus dem Halbraum raus und vor allen Dingen über die Außen. Die beiden Tore gegen Mannheim sind halt über die Außen gekommen. Allerdings, wenn man halt die unter Druck setzt, das haben wir ja in Duisburg halt auch gesehen, dann sind die halt auch fragil, zu Hause wie auswärts.
Ja, das, bei mir sind es halt zwei profane Gründe, die mir ein bisschen Sorgen machen. Zum einen, dass sie noch die Rechnung aufhaben, dass wir die damals im Oktober so ein bisschen lang gemacht haben im eigenen Hause. Zum zweiten, dass sie gegen Mannheim halt einen auf den Deckel gekriegt haben. Das sind so zwei Gründe, warum ich sage, ein bisschen Sorge, wie das Spiel ausgeht. Aber ja. Sonntag wissen wir mehr. 14
Uhr. Auf jeden Fall. 14 Uhr, jetzt ein Sonntagsspiel. Alle entscheiden. Ich hätte so Bock auf ausverkauftes Haus. Also Duisburger sind alle da.
Fünfstellig müssen wir hinkriegen.
Ja, das wäre das Minimalziel.
Fünfstellig mit Bock, bitte.
So, ja, genau. Also fünfstellig ist das Minimalziel. Macht die Hütte voll und nehmt auseinander, um Hilal el-Helwe zu zitieren. Ja. Ein schöner, das war mein liebstes Video, was auf Mappen da heute oder die Tage so geschickt hat. Ja, schon ein bisschen länger her, war ja gegen Chemnitz. Aber ja, das ist wichtig. Wir müssen, wenn wir das Spiel gewinnen sollten, dann sind wir oben richtig dick dabei. Dann brauchen wir uns um den Abstieg wirklich keine Sorgen mehr zu machen.
Das stimmt.
Und dann können wir wirklich auch mit, vielleicht mit beiden Augen nach oben gucken.
So ist es. Sind wir gespannt, wie es läuft.
Ich habe richtig Bock.
Alles klar. In dem Sinne,
würde ich sagen,
wir sehen uns im Stadion und hören uns danach.
Auf jeden Fall. Bis dann.
Ciao.